ARD.
Jan, vor dieser Folge habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Es geht um meine Achillesferse. Handarbeit.
Ja. Du siehst, ich habe auch schon was vorbereitet und mitgebracht. Meine
Streber, hier schon eigene Strickmale.
Ja, das sind nicht meine, denn ich habe auch ein bisschen Angst. Aber wir haben heute die Autorin zu Gast, die Stricken mit Geschichten verbindet. Susanne Oswald nämlich. Und wir werden auch selbst, deswegen liegen sie da, die Nadeln in die Hand nehmen und vielleicht ja so richtig zum Glühen bringen.
Ja, ich kann mich nur an meine Strickliesel in der Grundschule erinnern. Ich bin da etwas einfach gestrickt.
Wortspiele, also, ich wittere einiges heute.
Adventszeit extrem für mich. Aber bevor hier die Nadeln klackern und die Wolle durch unsere Finger rauscht, machen wir uns ein bisschen warm mit Büchern.
Eat, Read, Sleep.
Denn das hier ist Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert. Und heute eben auch das Stricken. Wir sind eure Strickliseln, Jan Ehlert.
Und Daniel Kaiser. Und wir lieben das Lesen und wir lieben alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Und jetzt vor Weihnachten kommen wir jede Woche mit einer neuen Folge, damit ihr gerade zum Fest mit genug Geschenkideen und auch Buchtipps vielleicht für euch selbst versorgt seid.
Und es gibt wie immer aktuelle Bücher, Lieblingsbücher, Bestseller, alte und neue Bücher. Und das darf nicht fehlen, etwas zu essen, und zwar etwas zu essen mit Buchbezug.
Und da liegt es schon auf dem Tisch.
Die literarische Vorspeise.
Es gibt Kekse, Jan, dreieckige mit einem Klecks Marmelade in der Mitte. Die haben, ahnst du es, mit unserem Bestseller zu tun?
Das ist ja John Irving und das ist ja Königin Esther. Und obwohl ich das Buch gelesen habe, intensiv, bin ich gerade nicht ganz sicher. Sind es Ochsenaugen?
Nein, es sind keine Ochsenaugen. Ah. Es sind so dreieckige Kekse mit einer Marmelade in der Mitte.
Ja, rote und gelbe, also unterschiedliche. Genau. Welche soll ich probieren? Die rote
oder die?
Ist ganz
egal. Also das ist egal. Ich schwöre, sie sind als formschöne Dreiecke lineal genau in den Ofen gegangen und jetzt also könnte deren Fläche kein Mathe-Genie mehr berechnen, glaube ich.
Sagen wir mal, Backen ist ja auch Handarbeit, ne? Also deine Achillesferse. Aber nein, man kann das Dreieck schon gut erkennen. Und außerdem, es kommt ja beim Essen nicht darauf an, wie es aussieht, es kommt darauf an, wie es schmeckt.
Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt.
Es schmeckt wirklich super.
Ja, also, es ist Mürbeteig mit Marmelade. Und es sind die Ohren des Bösewichts Haman in der Esther-Geschichte aus der Bibel. Königin Esther. Esther ist ja die Frau des Königs und hat ihre jüdische Identität verborgen. Und der Berater des Königs, Haman, will die Juden beseitigen. Und Esther verhindert es. Und Haman verliert. Um diese Geschichte geht es beim jüdischen Purimfest, dem Karneval. Und dem Haman werden in der Geschichte dann, sagen wir mal, salopp gesagt, die Ohren langgezogen. Also ja, es geht ihm schlechter.
Nicht nur.
Und wir essen diese Ohren sozusagen. Das ist ein Purimfest-Essen. Purimkekse.
Hast du schon mal richtige Ohren gegessen?
Nein, auch so Schweineohren.
Ja, da muss ich jetzt leider dran.
Nein.
Egal, nein, ich bleib mal bei den Keksen. Genau. Und die sind lecker. Und ich stelle mir mal vor, es könnten, na gut, Ochsenaugen klingt auch nicht viel besser als Hammerohren, ne?
Hammerohren. Und die spielen tatsächlich im Buch, gleich im ersten Drittel, eine gewisse Rolle. Interessante Figur, die Königin Esther. Interessantes Buch auch aus der Bibel. Hat nur ein paar Kapitel. Und tatsächlich eines von zwei Büchern, davon schreibt John Irving auch, in denen Gott nicht vorkommt. Also die Kekse zu unserer Esther-Geschichte, zum Original. Und Jan, ich sag mal, mal sehen, wie verdaulich das Buch war, das wir uns für diese Folge von der Bestsellerliste ausgelöst haben.
Wenn es so gut schmeckt wie die Kekse, dann war es ja ein Genuss.
Wir werden sehen.
Die Bestseller-Challenge.
Du hast es schon gesagt, wir haben von John Irving den neuen Roman gelesen. Königin Esther heißt er. Und es gibt nicht nur die Geschichte der Esther, die spielt eine wichtige Rolle, die biblische. Es gibt auch ein Wiedersehen mit dem Waisenhaus von Dr. Larch, mit St. Clouds. Und ja, John Irving-Fans werden aufhorchen, jenem Dr. Larch aus Gottes Werk und Teufels Beitrag, also einem Arzt, der dort nicht ganz legal Abtreibungen vornimmt. Dort vor diesem Waisenhaus steht eines Tages ein kleines Kind vor der Tür, allein, und alles, was das Mädchen weiß, ist, sie ist jüdisch, das hat ihre Mutter ihr eingeprägt, und sie heißt Esther, eben benannt nach der Königin im Alten Testament, die das jüdische Volk vor dem Genozid rettete, dafür aber alle ihre Feinde hinrichten ließ. Esther wird dann adoptiert von der Familie Winslow, einer sehr amerikanischen Familie mit Wurzeln, die bis zur Mayflower zurückreichen, und zwar väterlicher und mütterlicherseits. Und sie bekommt einen Sohn für eine der Töchter. Also sie ist zwar die Mutter, aber sie wird diesen Sohn nicht aufziehen. Dieser Sohn heißt Jimmy und dieser Jimmy wird zur zweiten Hauptfigur. Wir folgen ihm auf seinem Lebensweg nach Wien, wo er studiert und in einer sehr skurrilen Wohngemeinschaft lebt, mit einem verliebten Franzosen, einer lesbischen Niederländerin und einem Hund mit, sagen wir mal, Verdauungsproblemen. Und auch hier werden Irving-Fans einiges wiedererkennen, nämlich aus Owen Meany zum Beispiel Jimmy, der versucht zu verhindern, dass er für den Vietnamkrieg eingezogen wird, wählt dafür ein auch etwas skurriles Mittel, er möchte alleinerziehender Vater werden. Über all dem schwebt Esther als unsichtbare Strippenzieherin im Hintergrund, die längst nach Palästina ausgewandert ist, dort den israelischen Staat mit aufbaut. Und zwar vermutlich, wenn das auch nicht so ganz belegt wird, ganz im Sinne ihrer Namensgeberin, durchaus auch mal mit Gewalt. Also viele Themen in diesem Roman, Daniel, viel für Irving-Liebhaber. Wie ging es dir damit?
Dieses Buch war das langweiligste, unorganischste, unangenehm selbstreferenziellste, am lieblosesten zusammengeklatschte Buch dieses Jahres. Wirklich.
Wow.
Die ersten 200 Seiten, eine Faktenlawine, die ohnehin wirklich sehr blassen. Es sind viele Figuren, alle sind blass. Keine ist mir nahe gekommen. Mit Sprechblasen, mit Wikipedia-Wissen betackert. Dann seitenlange Druckbetankung über die Geschichte der Abtreibung. Dann nochmal über die Beschneidung. Und dann dieser Bruch. Da verarbeitet Irving seine Studienzeit offenbar in Wien. Und wir tauchen ein in das Leben in diese Studentenbude mit Claude und Yolanda. Das ist so ein bisschen wie aus diesem Film, nimmt er auch Bezug auf mit Jules und Jim. Also so eine Dreiecksgeschichte. Und das wollte kein Ende nehmen. Es ist witzlos. Jimmy, der von der Mutter gedrängt wird, schwänger eine Europäerin, dann musst du nicht in den Krieg. Und das wird dann durchdekliniert mit Schäferhunden, die ihre Notdurft in der Badewanne verrichten. Und Antisemitismus wird am Rande auch noch oder sogar zentral behandelt. Und im letzten Drittel nimmt er sich dann auch noch des Nahostkonflikts an. On the fly, Chuzpe nennt man das ja wohl. Und ich verstehe ja, Königin Esther, du hast gesagt, sie taucht wie ein Geist sozusagen auf, sie schwebt über dem Buch. Sie taucht erst nach 100 Seiten auf, verschwindet dann wieder bis zum Ende des Buches und ist die Strippenzieherin. Das verstehe ich, das Thema ist auch gut, aber ich glaube das alles nicht. Diese Figuren, die sind so blass und so dünn und so durchsichtig. Esther, die sich ein fast seitenlanges Jane Eyre-Zitat als junges Mädchen auf die Brust tätowieren möchte. Das sind für mich keine Menschen, das sind wirklich so Pappkameraden, die Töchter der Adoptivfamilie, die nach Tugenden benannt sind. Und zum Schluss dann noch diese endlose Sichtparaphrase, Deutung von Charles Dickens, große Erwartungen. Insgesamt fand ich das wirklich lähmend. 550 Seiten mit gefühlt 50 Personen und das ist schon eine Leistung, dass mir da keine nahe gekommen ist.
Das ist wirklich eine Leistung, auch überraschend, denn mir sind einige Personen doch sehr nahe gekommen. Also ich habe von diesen 550 Seiten, sagen wir mal, 450 gern gelesen. Besonders, also ganz besonders den Einstieg, ich mochte diese Geschichte der Familie Winslow mit den vier Töchtern, die sie nach Tugenden benennen und die eine dann eben doch nicht, weil die Hoffnung ja keine wirkliche Tugend ist. Und wie das dann im Schnelldurchlauf erzählt wird, wie das ganze Dorf allergisch darauf reagiert, dann holen die auch noch Waisen. Jede Tochter kriegt eine Waise, die sie erzieht und das ganze Dorf zerreißt sich den Mund. Und man überlegt, in welches Waisenheim möchte ich gehen und das Kind adoptieren? Das eine ist mir zu katholisch, das andere ist mir auch noch zu religiös. Ich habe diese Beziehung zwischen der Familie, zwischen Thomas und Connie Winslow, den Großeltern dann später von Jimmy Dee mit der Mayflower-Vergangenheit, ich habe das total gern gelesen. Ich war da drin, ich habe gemerkt, wie sehr diese Details, du sagst, dieses tätowierte Jane Eyre-Zitat, das ist dir zu viel. Ich mag genau diese skurrilen Details, die dann Figuren angehängt werden. Und natürlich sind das dann keine realistischen Figuren in dem Sinne, aber es sind lebhafte, es sind bunte, es sind abwechslungsreiche Figuren. Und auch diese Dreier-WG in Wien, dann ja auch noch bei einer älteren Vermieterin, die mit Tochter und Enkel dort wohnt, Enkel Siegfried, der überall zunächst so kaputte Spielzeugsoldaten liegen lässt, weil er am liebsten selber den Krieg nochmal nachspielen will und dann aber sein Herz für einen Hund entdeckt und einen ganz anderen Weg einschlägt. Ich bin da wirklich sehr gerne mitgegangen. Es gibt später...
Das so langweilig und so zäh, wirklich 300 Seiten und dann noch eine Runde und dann immer diese hihihi alte Herrenwitze über Penisse russischer und jüdischer Männer. Ich konnte damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Es hat mich wirklich geärgert, wie dieser Mann, ich musste es jetzt lesen, 500 Seiten lang mit meiner Zeit geaßt hat. Es ging mir so, du sagst, es ist so ein schönes Wiedersehen mit Dr. Large. Ich würde ja sagen, es ist so mal, es gibt dieses alte Sprichwort, es ist wie mit Spinat und mit Liebesgeschichten, die soll man nicht aufwärmen. Und mein Eindruck ist auch, alte Plots soll man nicht aufwärmen. Dieses liebevolle Wiedersehen ist einfach eine Reanimation und auf einen Aufwärmen von Dr. Large. Und auch die Suche des jungen Jimmy zu seiner Identität als Autor hat ja auch Gab-Vibes irgendwie.
Ja, natürlich.
Und ich finde, es ist einfach kein neues Buch, sondern es ist aufgewärmtes. Und aufgewärmt und wirklich skurril und mit Motiven und mit Tattoos und mit kackenden Schäferhunden zusammengewürfelt. Kein Vergnügen.
Gut, du bist grundsätzlich ein John Irving-Leser,
oder? Ich mag das eigentlich. Gottes Werk und Teufelswerk, das dann lieber gleich zum Original greifen. Sagen wir mal so, es gibt zwei Momente. Da habe ich
sowas
da habe ich einen Puls gespürt, einen erzählerischen Puls. Als die Bauchtänzerin Jimmy sich auf den Schoß setzt und ihm ein Geheimnis ins Ohr flüstert. Das ist eine ganz tolle Szene und eine ganz starke Szene. Da habe ich gesagt, jetzt geht's los auf Seite 400 oder so. Aber es ging leider nicht los. Und als die ist dann in Jerusalem und macht mit den arabischen Haushaltshiften seines Übersetzers eine Sightseeing-Tour. Und alles ist ganz friedlich. Und dann flüstern sie Jimmy am Ende ins Ohr, wir werden die Juden am Ende doch ins Meer treiben. Und das sind zwei starke Momente aus diesen 550 Seiten, wo ich wirklich gemerkt habe, ja, das hat mich gepackt. Und da habe ich sofort gemerkt, da werde ich aus diesem Fleck mal rausgerissen, das mich über hunderte Seiten begleitet hat.
Gut, ich teile das nicht, wirklich nicht.
Erkennbar, genau.
Ja, ich bin vielleicht deshalb auch ein bisschen milder eingestellt, weil ich ihn getroffen habe. Ich habe mir meinen großen Traum erfüllt und bin zu John Irving geflogen auf eigene Kosten und habe mich mit ihm unterhalten über dieses Buch. Und natürlich, wenn er dir erzählt, was er damit will, dann öffnet es noch einmal ganz neu die Augen. Zum Beispiel die Szene, die du beschreibst mit der Haushälterin, das hat er genauso erlebt, denn er war 1981 in Israel und ganz viel von diesen Erfahrungen, die sind eingeflossen in diesen Roman.
I took pretty good notes about all the dialogue that I heard that was so new to me in 1981. Everything that was said to me, everything I overheard people saying to each other, and more than one person said what Noor says to Jimmy.
Und für mich gab es aber auch noch viel mehr solcher Momente, wo ich gedacht habe, da steckt eine Geschichte drin. Also wir hatten deutlich langweiligere Bücher, wir hatten deutlich konstruiertere Bücher mit wesentlich mehr Wikipedia-Input. Also natürlich, es ist ein Buch, man merkt ein bisschen, es ist nicht ganz ausgereift. Deswegen sagte ich, 450 von 550 Seiten habe ich gerne gelesen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, er verzettelt sich, weil er zu viele Stoffe erzählen möchte.
Exakt,
und trotzdem dieser Gedanke, wie er das aufgreift, diese wiederkehrenden Motive, zum Beispiel das Motiv, was bei ihm ja auch oft benutzt wird, die vaterlos aufwachsenden Kinder, dass sie auf so viele Art und Weise durchgezogen wird. Ich finde das toll. Da steckt so viel drin. Da ist so viel, wo mir das Herz aufgeht, weil ich da spüre, da ist dieser Geschichtenerzähler, den ich kenne und schätze. Und ich glaube schon, man muss ein bisschen John Irving-Fan sein. Es ist jetzt nicht das Einstiegsbuch, aber er kann es immer noch.
Da würde ich tatsächlich widersprechen. Also das ist wirklich eine andere Art von John Irving. Also da tauchen verwandte Themen, verwandte Klänge tauchen auf, Motive und so, hast du ja auch gesagt, ja. Aber es ist, glaube ich, also dann doch lieber zu den älteren Werken greifen. Imke hat uns geschrieben, mein Kollege und ich, wir schenken uns gerne Bücher zu Weihnachten und diesmal wünscht mein Kollege sich einen Roman von John Irving, da er von ihm noch nichts gelesen hat. Mhm. Er formuliert seinen Wunsch daher so, ein Roman, der sich gut zum Einstieg in das Werk des Autors eignet. Jan Ehlert, übernehmen Sie.
Ja, ganz klar Hotel New Hampshire. Ja. Das wäre das, mit dem ich anfangen würde. Das ist eine Familiengeschichte, wo die Eltern ein Hotel erben und aufbauen. Da sind all diese Motive drin. Auch da gibt es einen Hund durchaus mit Verdauungsproblemen. Das als Vorwarnung, weil du ja sehr allergisch auf diesen Hund reagiert hast. Und es ist witzig, es ist dramatisch, es gibt Liebesgeschichten, es gibt tolle Charaktere. Also fang mit Hotel New Hampshire an. Das kann man immer gut schenken. Sonst gerne auch A Prayer from Owen Meany oder Owen Meany auf Deutsch. Wunderbares Buch über eine ja quasi fast schon Jesusfigur in der heutigen Zeit, wo ganz viele Themen Vietnamkrieg, Verweigerung mit auftauchen. Zwei Bücher, nach denen muss man einfach John Irving Fan sein. Und danach, wenn man die beide gelesen hat, gerne auch Königin Esther als Ergänzung.
Sagt Jan Ehlert. Königin Esther von John Irving aus dem Amerikanischen von Peter Thorberg und Eva Regul. Das Buch ist bei Diogenes erschienen, hat 556 Seiten und kostet 32 Euro. Und
davon 450 gute. So.
Die einen sagen so. Mensch, und bei dem zu Hause, bei John Irving, wohnt er im Schloss. Ich meine, er hat ja viele Bücher verkauft.
Hat er. Und das sieht man auch. Ist schon ein Zimmer, in dem ich war, das sehr, sehr, sehr auf seine Erfolge anspielt. Also wir sahen den Oscar, der stand direkt vor uns, den er für Gottes Werk und Teufels Beitrag für die Verfilmung gekriegt hat. Ganz viele Fotos mit berühmten Menschen, die er getroffen hat.
Also schon ein bisschen und, eitel auch?
Naja, vielleicht stolz auf das, was er erreicht hat. So kann man es nennen.
Aber kein Schloss, sondern du hast gesagt Zimmer, es ist eine Wohnung?
Wir waren in einer riesigen Wohnung über den Dächern von Toronto, wo man hineinsah in den Indian Summer. Und das ist seine Wohnung, wo er in Toronto lebt. Er hat auch noch mit seiner Frau ein größeres Haus irgendwo weit draußen auf einsamen Inseln. Aber da waren wir nicht. Und er ist aber schon einer, der mir im Gespräch sehr bescheiden vorkam, sehr reflektiert, durchaus mit einem Sendungsbewusstsein. Er wollte diese Geschichte über Israel erzählen, weil es ihm wichtig ist, an der Seite Israels zu stehen. Ja. Aber einer, der natürlich durchaus auch gerne mal zurückblickt und sagt, ist schon gut, was ich hier geschafft habe.
Guck mal, wo dich der Podcast, wo dich die Literatur hinführt, über die Dächer von Toronto, auf Du und Du mit John Irving. Mega, das ist doch super. Wir haben noch weitere Bücher mitgebracht. Ich habe ein Buch mitgebracht, das mich begeistert hat. Mhm. Das ist auch nicht gerade handlungsarm, aber ich fand noch ein Tick stringenter und ein bisschen mitreißender. Jedenfalls mich mitreißender. Eine Familiensaga, die spielt in Venezuela, Der Traum des Jaguars. Und schon beim ersten Satz war ich drin. Und der erste Satz lautet: Am dritten Tag seines Lebens wurde Antonio Borras Romero auf den Stufen einer Kirche ausgesetzt in einer Straße, die heute seinen Namen trägt. Bäm! Ich wollte alles wissen und er erzählt alles. Rasant. Wie der Junge von der stummen Therese aufgezogen wird, dieser misanthropischen Bettlerin auf den Stufen der Kirche, wie er in einem sumpfigen Ort am Ende der Welt im Prinzip aufwächst, die ganze Gegend arm, runtergerockt, schlammig, Hütten auf Pfählen, Boote schaukeln und als die Kolonialherren damals kamen, haben sie gesagt, das ist wie ein kleines Venedig, Veneziola, daher kommt dieser Name, habe ich gleich gelernt auf den ersten 50 Seiten. Ja, aufwächst in Slums und Bordellen, ein Analphabet und er saugt die Geschichten und Biografien auf und dann in dieser Armut ändert ein Ereignis alles. Erdöl. Aus dem vergessenen Flecken wird plötzlich ein Place to be, Reichtum kommt, das Öl sprudelt sintflutartig und da gibt's eine herrliche Szene, wie sie versuchen, diesen sintflutartigen Ölfluss zu stoppen mit einer Prozession. Da wird eine Statue des heiligen Benedikt zur Ölquelle getragen und mit Öl eingerieben und Schamanen singen und es wird getanzt und plötzlich, bumm, ist der Ölfluss beendet. Hammer. Also so eine sinnliche, duftende, auch ja stinkende Geschichte, die da erzählt wird. Herrlich. Das Land boomt. Antonios Geschichte ist auch damit verbunden. Er lernt dann eine junge Frau kennen, Anna Maria, und sie sagt, ich will dich heiraten, aber ich kann nur einen Mann heiraten, der mir eine wunderschöne Liebesgeschichte erzählt. Aber er hat ja keine Liebesgeschichten erlebt in den Sümpfen und Bordellen und Slums. Und so geht er an den Bahnhof und stellt ein Schild auf: Ich lausche Liebesgeschichten. Und die Leute stehen Schlange und erzählen ihnen ihre privatesten Liebesgeschichten aus aller Welt. Und er sammelt die und geht dann zu Anna Maria und dann sagen sie, jetzt schreiben wir unsere eigene. Ganz toll. Und die Tochter, die sie dann haben, die wird am Tag der Unabhängigkeit von der Diktatur geboren und sie nennen sie dann auch Venezuela. Also ich höre diese Geschichten, die er erzählt, wirklich rasant auf nur wenigen Seiten. Wie Antonio höre ich sie am Bahnhof. Lustvoll, saftig, üppig, tropisch, so ein bisschen. Er hat es ja diesen karibischen, tropischen Geschmack und Duft und diesen Schweißfilm auf der Haut wie Gabriel Garcia Marquez. Also so ein bisschen magischer Realismus, so richtig mit Wumms. Ich hab's geliebt. Und du?
Diese Szene am Bahnhof ist großartig, wo er da steht und sagt, ich lausche Liebesgeschichten. Und am Anfang kommen sie zögerlich und dann kommen sie und erzählen. Und jede dieser Lebensgeschichten, die ihm erzählt wird, wäre einen eigenen Roman wert. Total. Und auch diese Geschichte selbst wäre ein Roman wert. Und mir ging es hier so, du sagst, es kommt sehr viel vor und das stimmt. Ich habe auf Seite 50 mir verwundert die Augen gerieben, weil schon so viel passiert war. Und in einem Tempo, wo ich mir dann doch manchmal gewünscht hätte, halt doch mal inne, das ist so schön, was du hier machst. Er ist zum Beispiel in einem Bordell, da gibt es auch die Geschichte von einem Mädchen, das auf schwierige Art dorthin gekommen ist, grausame Sachen erlebt hat, sich die Haare wachsen lässt, wallendes, rotes Haar und die sich dann von einem Tag auf den anderen die Haare abrasiert. Auch das wäre eine Geschichte für einen Roman. Und da ging es mir am Anfang wirklich teilweise zu schnell. Das sind vielleicht unsere unterschiedlichen Leseerwartungen, dass ich manchmal mir gewünscht hätte, steig ein, gib mir mehr Atmosphäre, ras nicht so sehr durch, du hast doch so viel Potenzial da. Mhm. Und ja klar, es ist atemlos und auf Seite 50 sind gefühlt schon 3 Bände Charles Dickens erzählt worden oder Garcia Marquez in dem Ganzen. Die Geschichte selbst ist natürlich eine tolle. Auch diese Liebesgeschichte, die verbunden ist mit der Geschichte des Landes Venezuela. Sowas mag ich dann sehr, sehr gern. Und später, wenn die beiden sich dann plötzlich wieder treffen an einer Universität und beide Medizin studieren und sie wird ja eine der ersten Ärztinnen Venezuelas.
Genau, ja, ja.
Dann kommt ein bisschen mehr Ruhe rein. Dann entfaltet es sich auch. Und dann bin ich so richtig eingestiegen. Vorher war es mir ein bisschen zu viel Bam, 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 was da kam.
Stehe ich ja drauf.
Ja, genau. Ich habe sofort verstanden, warum du dieses Buch magst. Und natürlich, es liest sich gut. Und es sind Bilder, man sieht die Verfilmung eigentlich vor sich. Und man hätte eben da auch 900 Seiten draus machen können. Aber ja, also es ist ein Buch wirklich, was ganz viel, du hast es gesagt, magischen Realismus da auch mit reinbringt. Ganz viel von diesem tollen lateinamerikanischen großen Roman mit hat, die Geschichte eines Landes erzählen. 100 Jahre Einsamkeit am Beispiel. Das ist schon ein tolles Buch, habe ich gerne
gelesen. 100 Jahre Einsamkeit auf Venezuela sozusagen gedreht. Hugo Chavez taucht auch auf, der venezolanische Diktator, noch als junger Revoluzzer. Und es ist das Buch zum Nobelpreis, nämlich zum Friedensnobelpreis an Maria Corina Machado, die Oppositionelle aus Venezuela. Also es passt gerade, ja. Also man versteht ein bisschen die Mentalitätsgeschichte des Landes, um das es geht, auch gerade im Friedensnobelpreis und leider auch gerade in den aktuellen Nachrichten. Wir hören jeden Abend fast in der Tagesschau das Wort Venezuela. Also, ihr habt einen Eindruck, das ist wirklich was für Menschen, die Lust haben an viel Geschichte auf kleinem Raum. Miguel Bonfoy, Der Traum des Jaguars, ins Deutsche übersetzt von Kirsten Gleinig. Das Buch ist bei Eisele erschienen und hat 290 Seiten. Und jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt atmen wir. Der Puls sinkt
etwas. Ja, jetzt atmen wir einmal durch. Und du bist es ja, der das Wort Nobelpreis in diese Sendung reingebracht hat. Ich greife das dankend auf.
Moment.
Denn den Literaturnobelpreis, ne, du weißt, das hat ja Laszlo Krasznahorka in diesem Jahr bekommen, ein Ungar. Und ich warne dich schon mal vor, du bist überrascht?
Ja, wir wollten doch.
Ja, keine Sorge.
Oh,
keine Sorge.
Oh,
man merkt es an der Reaktion. Ich hatte überlegt, ein Buch mitzubringen. Du hast gesagt, hast du vielleicht nicht auch noch was anderes? Deswegen kommt Krasznahorka nur als Quizfrage vor. Das schon mal als kleine Vorwarnung.
Schön.
Stattdessen habe ich ein Buch mitgebracht.
Was mich freuen kann.
Ja, doch. Aber es ist eine auf dich zugeschnittene Frage. Also, stattdessen habe ich ein Buch mitgebracht von einer Autorin, die für mich eine der Kandidatinnen auf einen der baldigen Nobelpreise ist, nämlich Ersi Soteropoulos, eine griechische Autorin, wahrscheinlich sogar die bekannteste Autorin in Griechenland. Sie hat für ihre Bücher sämtliche großen Staatspreise gewonnen, für ein Buch sogar die zwei großen Staatspreise. Das hat vor ihr noch nie jemand geschafft und sie war deswegen eine gar nicht so geheime Geheimfavoritin auf den Nobelpreis. Hat ihn nicht gekriegt, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass der Kanon Verlag nun einen ihrer tollen Romane ins Deutsche übersetzt hat. Doris Wille hat es aus dem Griechischen ins Deutsche übertragen. Der Roman heißt Was bleibt von der Nacht? Und worum geht es? Es geht um drei Tage, also drei Tage im Vergleich zu der ganzen Geschichte eines Landes, viel, viel, viel Entschleunigung. Drei Tage im Leben des griechischen Dichters Konstantin Kavafi. Drei Tage im Jahr 1897, die für ihn sehr außergewöhnlich gewesen sein mussten, denn Kavafis Leben, das war im Großen und Ganzen sehr ereignislos. Er arbeitete so ein bisschen wie Kafka als Beamter für die Regierung, für die ägyptische Regierung in Alexandria und verbrachte seine Zeit damit, in Cafés zu sitzen oder zu Pferderennen zu gehen oder seine alte Mutter zu pflegen. Alexandria, seine Heimat, hatte er so gut wie nie verlassen. Dort schrieb er seine Gedichte, dort war er angesehen, aber auch nicht so richtig und dort fühlte er sich wohl. Bis eben dann diese Reise kam im Jahr 1897 nach Paris. Ein Paris, wo das kulturelle Leben pulsierte. Hier treffen wir ihn gemeinsam mit seinem Bruder John, auch ein Dichter, aber eher ein Lebemann und für Konstantin ist das Dichten Lebenselixier. John schreibt auch, aber Konstantin stellt gleich zu Beginn mal fest, in unserer Familie ist nur Platz für einen Dichter. Du kannst das nicht so richtig. Macht ihn nicht
Mann
so sympathisch.
Ja,
ein bisschen.
Ja.
Aber Konstantin verzweifelt daran, dass er eben doch nicht gut genug ist. Einem berühmten Franzosen hat er seine Werke geschickt und dann kommen sie heimlich in das Büro dieses Franzosen, der ist nicht da, aber sie haben seinen Sekretär kennengelernt und dann schleicht er sich ins Arbeitszimmer und findet seinen Brief auf dem Schreibtisch und liest das vernichtende Urteil, schwach im Ausdruck, stümperhaft. Und so treibt er ziemlich vernichtet, schlaflos, teilweise halluzinierend durch Paris auf der Suche nach den richtigen Reimen Und das ist unglaublich spannend, finde ich, ihm zu verfolgen, wie er wirklich versucht, immer wieder arbeitet an seinen Gedichten, sagt, das ist es noch nicht ganz und auch diese Einflüsse aufnimmt, die um ihn herum in dieser Stadt schwirren. Einer Stadt, in der gerade die Dreyfus-Affäre die Gesellschaft spaltet, also der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus, der wegen Landesverrats verurteilt wurde, aber aufgrund falscher Beweise. Die eine Hälfte des Landes sagt, darunter Emil Zola, das ist Antisemitismus, weil Dreyfus Jude ist. Die andere Hälfte sagt, nein, die Justiz hat recht. Es ist auch das Paris von Marcel Proust, von Charles Baudelaire, der mit vom Absinth verfärbten grünen Haaren so einen kleinen Auftritt hat. Viele andere finden wir auch. Und wie schafft es nun Cavafy, so zu schreiben wie diese, fragt er sich. Und ein weiteres großes Thema dieses Buches ist eben, wie bringt er die intellektuelle Sehnsucht, ich will ein großer Autor sein, mit seinen körperlichen Begierden zusammen? Denn Cavafy hat ein Problem. Wann immer er einen jungen, gut aussehenden Mann sieht, kann er sich eigentlich überhaupt nicht mehr auf das Gespräch konzentrieren, sondern fantasiert sich zu diesem Mann herüber oder diesen Mann zu sich in sein Zimmer und muss dann auch ganz schnell mal eben hoch aufs Hotelzimmer verschwinden, um dem Körperlichen den Raum zu geben, den es dann gerade beansprucht. Also der Kampf zwischen Kopf und Körper, für den sinnbildlich hier eine geheimnisvolle Arche steckt, ein streng bewachter Ort, an dem angeblich alle Gelüste erfüllt werden könnten. Ice White Shut Moves sind da auch ein bisschen im Spiel. Insgesamt 3 Tage, über die man nicht viel weiß. Cavafy hat keine Aufzeichnung hinterlassen, aber 3 Tage, die sein Schreiben verändert haben, denn, so sagen es seine Fans und Kenner, nach dieser Reise hat er dann tatsächlich seine eigene Stimme gefunden und schrieb nicht mehr nach dem Vorbild der griechischen Klassiker, sondern er fand seine eigene, ganz besondere Sprache. Ein Buch eben über das Finden von Sprache, über das Entstehen von Gedichten, aber eben auch über die große Frage, was ist am Ende stärker, der Geist oder der Körper? Daniel, Entschleunigung, nicht so viel, was darin passiert. Hat es dir trotzdem gefallen?
Ja, es passiert ja eine Menge. Es passiert ja innen, drin. Und das war schon toll. Also ich sag mal so, ein Lyriker auf der Suche nach seinem Ton, nach seinem lyrischen Ton, das ist schon was für Feinschmecker, aber lecker. Ich verstehe das, dass das Literaturnobelpreis Flughöhe hat. Und das las ich wirklich super. Ein paar Tage eines Dichters in Paris. Und mich hat begeistert dieses Changieren zwischen Realität und Fantasie, das bei ihm ja ganz wichtig ist, auf der Suche nach dem Ton. Wie er da in dieses Büro des Schriftstellers geht, seines großen Vorbilds, und auf dem Umschlag steht dann, mit seinen Gedichten steht dann eben schwach im Ausdruck, stümperhaft. Das ist schon stark. Und dann ist er wieder draußen und dann erinnert er sich, da lag doch noch was auf dem Boden. Und mit der Kraft der Gedanken kehrt er zurück in dieses Büro und er sucht in Gedanken auf dem Boden die Notiz, sucht das Wort auf dem Zettel. Was ist das Sesam, öffne dich der Dichtung? Fand ich toll. Also da bin ich in the game, da bin ich mittendrin. Das war richtig schön. Und dann, du hast gesagt, diese Arche, dieses geheimnisumwitterte Haus, dieser Oscar Wilde sei da gewesen, flüstert man sich zu. Von Orgien ist die Rede. Das ist sozusagen das Berghain von Paris im Jahr 1897, Gerüchten zufolge. Und die härteste Tür der Stadt, angeblich wird auf Unbefugte geschossen, die da hinkommen. Die kommen am Ende hin und es ist ein bisschen anders als gedacht. Also wie wird aus diesem mittelbegabten Dichter, der Jahrhundertdichter, der mir ehrlich gesagt vorher kein Begriff war. Mhm. Kannst du den?
Nicht so richtig. Wenn man dann einsteigt, was ich gemacht habe, dann erkennt man einige Gedichte. Warten auf die Barbaren beispielsweise ist sein berühmtestes Gedicht, was Kutsi, Pamuk, Glory Anderson alle vertont haben. Aber er ist jetzt in Griechenland ganz sicher einer der großen,
bei uns
doch noch sehr unbekannt, ja.
Und wie gelingt das? Und dann ist die Antwort an der Oberfläche erstmal relativ einfach. Sie lautet Sex, also Erotik. Mhm. Das hätte ich ihm auch so sagen können, damals 1897. Und das ist aber doch interessant, das ist so ähnlich wie fast zur selben Zeit bei Thomas Mann in Venedig. Tod in Venedig. Wo sozusagen der Schlüssel, ein Schlüssel, glaube ich, zur dichterischen und zum lyrischen Ich von Thomas Mann und zum dichterischen Ich der Eros ist. Das ist, glaube ich, das ist doch interessant, dass das in der Luft liegt gerade in dieser Zeit. Und das wird ganz toll erzählt in diesem Buch. Aber dieser Eros geschieht ja nur in seinem Kopf und das ist spannend. Er hadert mit jeder Selbstbefriedigung. Neben ihm im Café sitzt so ein junger, sexy Kerl und er macht mit dem Finger auf der Brokatapplikation seines Sessels, hat er so eine, ich will sagen, erotische Interaktion. Ersatzweise. Da habe ich beim Lesen Puls gekriegt. Das ist richtig toll beschrieben.
Auch die Kraft der Vorstellung, die da reinkommt. Ne? Was alles nur im Kopf passieren kann.
Fand ich ganz steil. Und er fantasiert sich so in Begegnungen und Aktionen eines jungen Kerls vom Nachbartisch herbei und so. An einem Punkt war ich dann raus, denn es wird eine Ode an ein Haar. Und ich kann es uns nicht ersparen an dieser Stelle. Das ist ja auch transparenzmäßig wichtig. Dieses Haar ist ein Schamhaar auf dem Hoden eines jungen russischen Tänzers. Und da geht es dann einigermaßen zentral drum. Viele Seiten. Das Haar in der Dichtersuppe. Da dachte ich so, ja, das ist vielleicht ein bisschen too much information. Und dann habe ich gesagt, was denkt wohl Jan gerade, als er das liest?
Ich fand das konsequent weitergedacht, weil es ja auch bei dieser Brokat-Szene diesen einen Draht gibt. Der Draht, den er dann irgendwann erspürt, an dem er sich auch so ein bisschen schneidet, also der schmerzhaft ist. Und dieser Draht wird dann ja zum Härchen. Das wird quasi das Übertragende. Und natürlich ist das für jemanden wie mich, der Sex in der Literatur jetzt nicht zu seinen Lieblingsgenres zählt, natürlich ist das an der Stelle eigentlich schon herausfordernd. Aber hier geht es ja nicht um Sex um des Sexes willen, um zu beschreiben, wie kopuliert man möglichst erotisch oder möglichst fantasievoll, sondern hier geht es ja genau um dieses Gedankliche. Was passiert da eigentlich? Was stellt man sich vor und wie kommt man zu diesen Vorstellungen? Wie kommt man auf die merkwürdige erotische Vorstellung, merkwürdig mal in Anführungszeichen, um niemandem zu nahe zu treten, aber wie kommt man auf die Vorstellung, dass ausgerechnet ein Schamhaar der erotische Höhepunkt sein könnte? Und das wird hier aber so logisch erklärt. Dieser Gedankensprung von dem erlebten, imaginierten hin zu dieser dann am Ende sehr konkreten, abstrahierten Idee. Hat mir gut gefallen. Es gibt dann andere Szenen. Oha. Wir reden mal über das Baguette ganz kurz.
Das Baguette, das müssen wir. Da gibt es eine fantasiedurchdrungene Szene auf einem, wir wollen uns das nicht ersparen, auf einem stinkenden Pissoir. Und da machen drei Männer etwas mit einem unschuldigen Baguette. Ja. Und da dachte ich auch so, da habe ich gedacht, das ist doch jetzt kein Jan-Buch.
Aber es ist ja genau dieser Gegensatz. Weißt du, da ist auf der einen Seite derjenige, der denkt, ich bin der intellektuelle Reine, ich begebe mich nur in die höchsten Gefilde.
Das ist schon
und
klar,
dann kommt der Körper und es geht in die tiefsten Abgründe. Es geht dann wirklich in das Dreckigste und Versauteste, was man sich dann in dem Moment in Paris gerade vorstellen kann. Und ich mag diese Fallhöhe, weil es genau diesen Bruch aufzeigt. Er tut das trotzdem. Alles in ihm widerspricht dem eigentlich. Nie würde er in einem nicht erotisierten Moment so etwas tun. Und dann überkommt ihn die Lust und er kann gar nicht anders.
Ich finde das ja super.
Ich finde das überzeugend.
Genau. Also für mich ist das ist ja diese Art von Fallhöhe, ist ja meine Hood. Also literarisch, in Büchern, möchte ich sagen. Aber ich frage mal beim Baguette nach. Also es ist interessant, es ist gebildet, es ist empathisch, kluge Fragen werden da aufgeworfen. Imitiert das Leben die Kunst? Oder es ist umgekehrt? Das hat ja auch eine philosophische Ebene, das Ganze. Und wen solche Fragen interessieren, hier ist das wirklich durchlebt und durchlitten, richtig mitreißend geschrieben. Ein Dichter auf der Suche nach seinem Ton und wie.
Und wie. Deswegen ein Name, den man sich merken sollte. Erci Sotiropoulos, Was bleibt von der Nacht? Aus dem Griechischen von Doris Wille übersetzt, erschienen im Kanon Verlag, hat 288 Seiten, kostet 25 Euro.
Und ist fast genauso lang wie tatsächlich das Venezuela-Buch, also auch etwas, nicht ganz 300 Seiten. Und es ist eine völlig andere Art von Buch, ganz andere Art von Erzählhaltung und alles das gibt es bei Edwards.
Ja, das ist ja das Tolle, dass wir nicht nur immer dasselbe eine Genre empfehlen, sondern dass es so viele tolle Bücher gibt mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Zum Beispiel auch mit Handarbeit.
Ja, basteln, nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich war ja nie im Kindergarten und eher so in Musik unterwegs. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, meine Weihnachtssterne aus der Grundschule wurden eher so aus Mitleid aufgehängt.
Die hängen bei uns immer noch am Weihnachtsbaum. Meine Eltern haben die liebevoll aufbewahrt, so aus Pappe ausgeschnittene Weihnachtsmänner mit einem Wattebart, die wir irgendwann mal in der Grundschule oder im Kindergarten gebastelt haben. Was ganz beliebt war damals auch Salzteig. Irgendein Teig, der, wenn man ihn lang genug gebacken hat, so hart wurde, dass ihm nichts mehr anhaben konnte. Und auch da haben wir merkwürdige Gebilde bei uns am Weihnachtsbaum. Also ich war auch nie ein großer Bastler. Ich habe das als Kind mit viel Leidenschaft gemacht, musste aber relativ schnell einsehen. Und ich hatte da auch eine Kunstlehrerin, die mir mal ziemlich deutlich sagte, das ist jetzt vielleicht nicht dein größtes Talent. Dass hier Leidenschaft und Ergebnis doch sehr weit auseinandergehen. Deswegen tue ich mich auch heute schwer damit, besonders viel zu basteln.
Katharina bemüht sich ja wirklich rührend jedes Jahr aufs Neue um mich und gibt mich nicht auf. Und diese märtyrerhafte Einstellung, finde ich, verdient Lob und Anerkennung. Heute geht es um eine ganz besondere Fertigkeit, nämlich das Stricken. Ich meine, du hast ja schon so wirklich so strebermäßig hier schon so angefangen, so zwei Reihen?
Ja, ich glaube ja.
Mit 2, 4, 6, 8, 10, mit 30, schätze ich mal, Maschen. Mhm. Und dann mach mal. Geht
das? Das hier ist ja, ich gestehe, ich habe heimlich geübt mit meiner Nachbarin.
Das kann doch nicht
Helena.
Wahr sein.
Liebe Grüße an Helena und vielen Dank, dass wir uns hingesetzt haben. Und ich muss jetzt mal gestehen, von diesen, sagen wir mal, 40 Maschen sind 38 von Helena. Aber immerhin, ja, immerhin zwei von mir, die genau habe ich geschafft. Mir wurde es erklärt, ich weiß aber nicht, ob ich das noch so gut hinkriege, man muss diesen Faden nehmen, mhm, umlegen, aha, festhalten und dann muss man mit dieser Nadel in diesen kleinen Nübbel hier rein.
Hast du jetzt nicht gerade eine Masche verloren?
Ja, aber ich muss ja weitermachen. Also, ach so, noch ist sie hier, noch ist sie nicht verloren. Und dann gestehe ich, dann bin ich auch schon wieder raus. Ich habe es versucht, ich habe mich bemüht, ich habe...
Jan, nicht atmen, nicht, so viel, nicht atmen. Leg bitte diese beiden Werkzeuge, aber ich waffenartige bin, aber Werkzeuge.
Dann verliere ich ja die Masche.
Leg sie hin, es kommt ja gleich Hilfe. Es kommt gleich die erste Hilfe.
Gut, ich schieb's mal wieder drauf.
Susanne Oswald. Und wer den Namen Susanne Oswald hört, der denkt an Unterhaltungsromane und an Stricken. Die schreibt Unterhaltungsromane und da sind hinten eben keine Kochrezepte drin oder so, sondern da sind Strickanleitungen drin und Strickmuster, die man auch nachstricken kann. Und auch in ihren Büchern geht es ums Stricken. Und eine sehr erfolgreiche Reihe ist der kleine Strickladen in den Highlands. Mhm. Und da ist auch ein neues Buch jetzt erschienen, Sternenfunkeln im kleinen Strickladen. Und da ist wieder einiges los. Es ist Winter, es duftet nach Tee und Kräutern. Mhm. Der Winter hat Cowell Castle fest im Griff. Und diesmal geht es vor allem um Myred und um Joshua. Die sind ein Paar und die beiden hätten so gern ein Kind. Und eines Tages tatsächlich ist der Schwangerschaftstest positiv. Und Joshua freut sich. Ihn treibt aber auch um, dass er adoptiert worden ist und er nichts über seine Mutter weiß. Also er sucht nach seinen Wurzeln. Und da taucht plötzlich ein Brief auf. Und die beiden, also auf der Suche nach Familie. Und gestrickt wird natürlich auch. Myred sieht in Glasgow eine Obdachlose und schenkt ihr spontan ein gestricktes Tuch und hat dann eine Idee, einen Strumpfstrick-Weltrekord zugunsten von Obdachlosen, also Socken für frierende Menschen ohne Zuhause. Zigtausende Socken müssen gestrickt werden vom ganzen Ort Cowell Castle. Und alle machen mit. Es ist ein Wohlfühlroman mit mancher Strickmetapher. Also eine, mhm, Masche strickt man, mhm, eine andere lässt man fallen. Und natürlich gibt es auch hier wieder viele Strickanleitungen am Ende des Buches.
Ja, und das fand ich ja schon, als wir das erste Buch gelesen haben, der kleine Strickladen in den Highlands, so faszinierend, wie es Susanne Oswald gelungen ist, wirklich so ein ganzes Universum aufzubauen. Wie, ich bin dann eingestiegen und habe die ganzen YouTube-Videos gefunden von Menschen, die nachstricken, was da in dem Buch angegeben wird. Und ich als totaler Stricklaie musste mich erstmal ein bisschen einlesen, was das alles ist. Aber das ist wirklich beeindruckend, was da für eine Welt ist. Und Stricken und Literatur, habe ich dann auch gelernt, verträgt sich sehr, sehr gut. Auch viele, viele liebe Grüße an Thekla, die mir dann auch Strickanleitungen geschickt hat. Viele aus unserer Community stricken ebenfalls sehr gerne. Deswegen dachten wir, was könnte es für einen besseren Gast geben als Susanne Oswald?
Ja, Stricken, Schreiben, Lesen und Leben gehören in den Highlands und nicht nur da, sondern auch in der Eat Reads Sleep Community zusammen. Für Susanne Oswald ist das sowieso so. Was ist die Faszination des Strickens und wie funktioniert der Strickroman als Genre? Das wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Sie ist da in unserem Eat Read Sleep Podcast Studio.
Der Gast.
Susanne Oswald. Moin, hallo.
Moin.
Ja, schön, dass du da bist. Und ich sehe schon eine Tasche, auf der steht vielversprechend Stricken und mehr. Du hast also einiges mitgebracht heute.
Ja, ich habe einiges mitgebracht. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal, was für Socken man stricken kann, wenn man es denn kann. Mhm. Also ihr nachher.
Du bist ja optimistisch.
Du bist optimistisch.
Ja, bin ich.
Genau. Mensch, das Moin ist dir ja gerade sehr locker über die Lippen gekommen, aber der Sound deiner Stimme verrät, du bist eher so in Süddeutschland verwurzelt.
Genau, ich bin ein Freiburger Bobbele, gebürtig, bin aber seit 3 Jahren stolze Nordfriesin und glückliche Nordfriesin. Ich war auch noch nicht einmal zurück im Süden.
Oh.
Wer mich sehen will, muss mich oben besuchen.
Das ist eine gute Wahl im Nordfriesland. Das ist eine schöne, wirklich schöne Landschaft. Sag mal, wann hast du zuletzt gestrickt? Heute schon?
Nein, heute noch nicht. Doch, heute schon, weil heute Nacht um 2.
Oh je, ist das dann so, wie andere das Buch nicht weglegen können, wenn du anfängst, dann kannst du auch nicht mehr aufhören. Denkst du, eine Masche noch.
Ganz und dann genau. Und da ich gerade Runden stricke, ist es noch eine Runde und Runden haben ja irgendwie kein Ende. Und so geht's mir dann eben. Es geht weiter und weiter, bis die Augen zufallen.
Und wenn du dann nachts um 2 strickst, also machst du denn noch was dabei oder konzentrierst du dich auf Stricken oder bist du so auf Autopilot?
Das kommt drauf an. Also wenn ich ein schwieriges Muster stricke, dann konzentriere ich mich darauf. Und wenn ich was Einfaches stricke, dann höre ich Hörbücher dabei und oder denke über mein Buch nach, an dem ich gerade schreibe. Hör manchmal auch meine Texte, die ich schon geschrieben habe. Lass mir die dann vorlesen vom Computer. Und da kann ich super nebenbei stricken.
Und du schreibst ja immer irgendetwas, hat man das Gefühl. 3 Bücher pro Jahr, ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Plus Strickbücher.
Wie schafft man das?
Indem man immer schreibt. Genau. Also ich habe es ja ganz clever gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, ich stricke so gerne und es frisst so viel Zeit. Also muss Stricken irgendwie auch mein Beruf werden, damit ich es auch rechtfertigen kann.
Also der Effizienz- und Synergiegedanke schwingt da auch mit. Was ist denn schwerer, so ein Strickmuster entwerfen oder eine Geschichte?
Es ist so ähnlich. Man braucht unterschiedliche Farben, man braucht unterschiedliche Protagonisten, man braucht Handlungsstränge, man braucht Muster. Und man muss sich immer voranstricken.
Und schreibst du dir das dann auch so auf? Also gibt es wie ein Strickmuster auch das Strickmuster des Romans, wo man also Wortspiel sehen kann, wie der gestrickt ist?
Ja, tatsächlich. Es ist so, ich weiß den Anfang und ich weiß das Ende. Und dann fange ich an zu überlegen, ich habe 20, 22 Kapitel, was könnte passieren? Aber immer mit ganz viel Luft dazwischen, weil meine Figuren dazu neigen, ein Eigenleben zu entwickeln. Also ich lerne manchmal tagsüber Figuren kennen, die ich noch nicht im Kopf hatte. Dann komme ich zum Mittagessen runter und sage zu meinem Mann, boah, heute habe ich eine kennengelernt.
Sag mal, und wie versetzt du dich in so eine Highland-Atmosphäre dort in Nordfriesland?
Das geht jetzt gerade ganz einfach, weil ich gerade in Schottland war. Bin gerade erst ein paar Tage wieder da.
Und jetzt bei der Schottland-Reise, hast du denn deine Highlands da wiedergefunden?
Absolut. Und nicht nur ich war unterwegs mit über 200 Strickenden. What? Da haben ganz viele, also viele meiner Fans waren dabei und die haben ganz viele haben gesagt, es ist das Gefühl, als ob wir einen kleinen Strickladen wären. Oh.
Aber sag mal, das musst du mal beschreiben, seid ihr da im Reisebus unterwegs oder und dann strickt ihr die ganze Zeit?
Wir sind ganz bunt, wir haben ganz jung, wir haben ganz alt, die älteste war 88. Wir sind natürlich jetzt nach Schottland viel im Bus gewesen auch, ansonsten viel auf der Fähre, nach Helsinki, nach Island. Und da wird gestrickt im Bus, auf der Fähre. Wir haben unsere Plätze, es gibt Workshops, es gibt Lesungen, Vorträge. Es ist so eine Community und wir tauschen uns aus. Wir besprechen, was hast du Neues entdeckt, welches tolle Garn, welches Muster strickst du gerade. Und es ist ein Schaulaufen der tollsten Strickstücke.
Also man merkt, dass das Stricken, liegt dir wirklich sehr am Herzen. Man merkt das ja auch beim Lesen, dass ständig auch von Strickmustern die Rede ist. Myred denkt an nichts anderes als ans Stricken die ganze Zeit. Als du gedacht hast, ich will das zum Beruf machen und angefangen hast, auch diese Geschichten zu schreiben, hättest du da selbst gedacht, dass Stricken und Literatur so toll, so erfolgreich zusammenpasst?
Nein, überhaupt nicht. Meine ersten Romane hatten auch gar nichts mit Stricken zu tun. Ja, weil mein erstes Buch war ein Kinderbuch. Das kam, nachdem ich bei HarperCollins gelandet bin, hatte ich mit dem Inselglück den ersten Erfolg, die Trilogie. Und dann dachte ich, damals noch sehr naiv, da habe ich immer Rezepte hinten drin. Eigentlich könnte ich doch auch ein Strickrezept reinmachen. Und Verlag war dann so, naja, wir können es ja mal probieren. Und ich habe aber unterschätzt, wie viel anstrengender ein Strickrezept ist. Also das kostet echt viel Zeit und Hirnschmalz. Aber es macht so viel Spaß, dass ich würde nicht mehr aufhören wollen.
Für mich sind die letzten Seiten deiner Bücher mit den Strickmustern wie Mathe- und Physikformeln, also so böhmische Dörfer und ich verstehe überhaupt nichts. Aber es gibt ja eine Community, die auch nachstrickt, oder? Also was für ein Feedback bekommst du da?
Ja, absolut. Ich kriege ganz viel Feedback, dass ich Leute ein Stück weit rette, dass es ihnen nicht gut geht und sie lesen meine Bücher und tauchen da ein in diese Welt, fangen wieder an zu stricken und stricken sich ihr eigenes Leben wieder zurecht. Also das kann man wirklich übertragen. Ich habe eine, die war sehr herzergreifend, die hat mir erzählt, sie lag auf Intensiv und war eigentlich schon aufgegeben. Und eine Krankenschwester fing an, ihr den Strickladen vorzulesen. Und sie sagt, du hast mich gerettet. Und dann stehe ich natürlich da ja, und habe Tränen in den Augen und weiß nicht, was ich sagen soll. Also es ist schon sehr berührend. Die Menschen, die halten sich an diesen Fäden, an den Maschen fest. Und wir genießen unsere gemeinsame Zeit auch. Im Moment stricken wir Weihnachtssocken. Aha. Auf meinem YouTube-Kanal jeden Tag ein Türchen, jeden Tag ein Stück.
Das heißt also, dieser Weltrekordversuch, den Myred da ja beginnt in dem Roman, den versuchst du auch gerade?
Den versuche ich auch gerade, ja. Ich bin so verrückt. Aha. Aber ich nicht allein, sondern ich habe Miriam Kahannes, eine Buchhändlerin, Veronika Huck, eine Designerin und meinen Mann an meiner Seite.
Der strickt also auch?
Der strickt auch. Der strickt für den Rekord schon über 30 Paar Socken, hat er jetzt gestrickt. Wir stricken im März an auf dem Swiss Yarn Festival.
Anstricken, das klingt auch so wie, oder Anstrick nennt sich das, glaube ich, ja im Buch, ne?
Ja.
Also der Anstrick ist wie angrillen oder anbaden.
Genau, so ist es. Und da wird angestrickt und dann stricken wir ein Jahr und im Jahr darauf, wieder beim Swiss Yarn Festival, wollen wir 36.000 Paar Socken an die Leine hängen.
Und jeder kann mitmachen?
Jeder kann mitmachen. Es ist völlig egal, dünne Wolle, dicke Wolle, wichtig ist gestrickt.
Und wie lang brauchst du für so eine Socke?
Einen Tag. Wenn ich Zeit habe, einen Tag. Also am Wochenende stricke ich ein paar Socken.
Das sind dann ja immer noch 36.000 Tage, die gestrickt werden müssen.
Ich möchte es ja nicht alleine stricken.
Und du kannst ja nicht nur stricken, du kannst ja auch schreiben mit all den vielen Büchern, die du schreibst. Was glaubst du, verbindet denn eigentlich Stricken und Lesen? Warum gibt es da so viele Überschneidung oder Schnittmengen zwischen den Communities?
Beides gibt Geborgenheit. Beides gibt so eine eigene Welt, in die man sich reinflüchten kann auch, wo man Kraft tanken kann, wo man ein bisschen Ruhe findet. Das ist so dieses Stricken jetzt im Moment, der Adventskalender, das ist wie Pausetaste. Das sind 20 Minuten am Tag, wo alle mitstricken und ihre Welt ansonsten aussperren. Und das gibt Kraft. In dieser Zeit kann man Resilienz aufbauen und die brauchen wir.
Jetzt zu Weihnachten bekommen alle Freunde und Verwandten von dir Pullis, Mützen, Handschuhe, Socken. Also schenkst du Strickware zu Weihnachten?
Nein.
Gar nicht? Gibt es da keine Erwartungshaltung? Also wenn ich eine Best Friend von Susanne Oswald wäre, hätte ich gern schon so einen Pulli zu Weihnachten.
Also meine Best Friends stricken, glaube ich, alle. Ach so. Von daher habe ich da keine Not. Nein, und ich verschenke meine Stricksachen. Also ich habe natürlich sehr viele aus den Strickbüchern. Das sind ja immer über 30 Anleitungen und alles vielfach gestrickt. Das verschenke ich auch an die Obdachlosenhilfe. Und manche Sachen behalte ich dann auch, klar, mal selber, wenn ich wieder was brauche. Wobei ich im Moment meistens gekaufte Socken tragen muss, weil die alle in den Weltrekord gehen. Und meine alten werden so langsam löchrig.
Ah.
Also früher konnte ich meinen Fuß übers Sofa rüberstrecken, dem Bernd mit den Zehen winken und sagen, du, ich bräuchte mal wieder. Dann hat er mir Socken gestrickt.
Oh.
Weil ich habe ja keine Zeit, ich muss ja beruflich stricken. Aber im Moment ignoriert er meine wackelnden Zehen und strickt für den Weltrekord.
Alles für den Weltrekord. Jetzt kommt das Plädoyer. Warum sollten mehr Männer stricken?
Weil Stricken gut tut, weil es verbindet, weil es die Nervenkraft stärkt und man am Schluss auch noch was Tolles hat.
Und du hast ja gesagt, du brauchst dringend neue Socken. Die alten taugen nicht mehr. Hier sind wir zu allem bereit.
Sehr schön.
Socken für Susanne Oswald zu stricken.
Genau.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Sie hat noch was vorbereitet,
weil
genau.
Ich dachte, also ich zeige euch mal, wie Socken aussehen können.
Deine große Tasche mit sehr viel Strickware und da sind schon fertige Socken.
Genau,
da würde ich doch gleich zugreifen.
Damit ihr mal seht.
Ich sehe einen Sockenanfang in Eat, Read, Sleep Orange.
Genau.
Ja.
Es gibt unterschiedliche Techniken, Socken zu stricken. Du hast das Nadelspiel mit 5 Nadeln. Und ich dachte,
für Fortgeschrittene mit 5 Nadeln.
Mal gucken, wie die Jungs drauf sind. Und du hast eine Rundstricknadel mit einem Magic Loop. Das ist extra lang, damit man das so biegen kann.
Aha. Ich habe jetzt also diesen Magic Loop.
Genau. Du nimmst es jetzt in die Hand. Hier ist der Faden. Den musst du dir hier um den Finger wickeln. Und die andere Nadel in die Hand.
Und du das müssen wir Stück für Stück. Also entschuldige mal. Also ich mache erstmal hier so einmal rum, aber nicht zu fest.
Du kannst das auch über den kleinen Finger laufen.
Jetzt hatte ich dann gerade 2 Nadeln, ein Wollknäuel mit einem losen Faden und ein Strumpffragment. Alles in einer Hand.
Genau.
Oh Leute, okay, so jetzt.
Ja, sehr gut. Genau. Okay, und du strickst jetzt mit dieser Nadel in diese Masche.
Ja, was heißt denn stricken?
Das zeige ich dir.
Ja, so, okay.
Ich bin da.
Ich zittere so. Original. Warte mal.
Du hast das Strickzeug spiegelverkehrt.
Daniel, alles wieder falsch gemacht.
Was soll ich jetzt? Soll ich es andersrum machen? So rum?
Ja. Und auch die Nadeln müssen wir anders ziehen.
Das hat nämlich in die Hand. Und das in die Hand.
So, jetzt sind wir richtig.
Das war schon hart, als Susanne es mir dann aber Stück für Stück erklärt hat. Schritt für Schritt ging es. Millimeterarbeit in Zeitlupe.
Das sehe ich schon. So und jetzt so. Na ja. Und jetzt? Ich habe mal die erste Masche. Wo ist der Applaus hier? Entschuldigung. So, jetzt.
Lässt du die Masche.
Einmal im Floh, Leute.
Und das machst du jetzt bis ans Ende.
meiner Tage.
Ja.
Ja, jetzt probieren wir es mal. Ich habe hier 5 Nadeln. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie Mikado-Stäbchen.
Ja.
5. Ich wickel das jetzt hier mal 2-mal um den Zeigefinger, ja.
Aber halt nahe dran. Sonst kannst du auch hinten ziehen. Kannst dich ja dran ziehen. Mhm.
So.
Gut. Und jetzt gehst du mit dieser freien Nadel, mit der Spielnadel, gehst du in diese Masche.
Ja. So, jetzt bin ich hier drin. Hol mir jetzt den Faden mit der Nadel.
Bei Jan war das alles schon echt etwas komplizierter. Ein Strumpfstumpf mit mehreren Nadeln, die gefühlt in alle Himmelsrichtungen gezeigt haben. Jan mit weit aufgerissenen Augen, hochkonzentriert.
Jawohl, erste Masche.
Aber da sind jetzt schon die anderen irgendwie immer ein bisschen im Weg hier.
Ja.
Also ich fühle mich hier schon wie, wie heißt dieser sexy Turmspringer? Tom Daly, der macht
das auch mal. Ich kapituliere, ich kriege den Faden holen. Also ich verliere zu oft den Faden hier. Wie hole ich? Ich bin jetzt hier rein.
Das kenne ich.
Du hast schon ein Muster gestrickt.
Ah, siehst du. Guck mal, Daniel, ich habe schon ein Muster gestrickt.
Genau.
Eat, Read, Sleep, den Schriftzug. Also Muster ist nicht erwünscht.
Muster ist nicht erwünscht. Das ist auch voller Chutzpin dafür, dass du gerade einen Fehler gestrickt hast. Also Muster scheint hier nicht erwünscht zu sein.
Also ich habe eine Mitstrickerin, die hatte auch Probleme und ich sagte, die Socken haben Persönlichkeit.
Das ist sehr nett.
Das fand ich auch.
Sie haben Charakter.
Bei Jan, Socken mit Charakter und ich schon im Strickflow. Genau. Und das klang so.
Wups, 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 wups.
So, also du hast jetzt gleich eine ganze Runde geschafft.
Ja.
Respekt, Daniel, Respekt.
Aber ich habe auch nur 2 Nadeln. Du hast ja irgendwie ein ganzes Mikado-Set am Start.
Liebe Susanne, ich fürchte, ehe ich hier irgendetwas kaputt mache, gebe ich es dann doch mal wieder an dich zurück und sage schon mal vielen Dank. Aber ich verspreche, ich werde versuchen, bis zum Weltrekordende haben wir ja Zeit bis März 2027. Das habe ich richtig im Hinterkopf, ja?
Ganz genau.
Bis dahin kriegst du eine Socke von mir. Versprochen.
Sehr schön.
Das hat wirklich, wenn man so erstmal im Flow drin ist, dann macht das wirklich Spaß.
Hat was,
es hat ja etwas Zufriedenstellendes, auch Befriedigendes, weil man immer wieder sozusagen ein kleines Erfolgserlebnis hat, Masche für Masche für Masche. Ja. Und es ist gerade, mir fällt gerade eine literarische Metapher ein, es ist wie bei Beppo Straßenkehrer von Momo, immer Masche für Masche, eine halbe Platte, absolut, die man fegt, damit man den ganzen, nicht die ganze Socke vor Augen hat, sondern immer nur die nächste Masche. Schön! Vielen Dank, Susanne Oswald. So, ja, Jan, das kommt eben davon, wenn man hier schon mit vorbereiteter Strickware kommt, dann kriegt man die schweren Sachen in die Hand, ne?
Ja, man lebt ja von den Herausforderungen, aber ganz, ganz uneitel, das hast du wirklich toll gemacht.
Wir machen das als Strick-Challenge für den Weltrekord, jeder von uns eine Socke.
Jeder von uns eine Socke, dann haben wir ein Paar, wir müssen uns nur auf die Wolle einigen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht irgendwie aus der Begeisterung des Moments mich in den Abgrund taumeln lässt, aber wir werden sehen. Susanne Oswald, Sternenfunken im kleinen Strickladen. Das Buch ist bei HarperCollins erschienen, hat 321 Seiten und kostet 14 Euro. Ja, und wie wir uns beim Stricken angestellt haben, das könnt ihr im Video sehen bei Instagram.
Was ich auch faszinierend fand, dass sie nichts Gestricktes verschenkt. Wobei, wenn ich mir überlege, ein Autor würde ja auch nicht seine Bücher zu Weihnachten verschenken, oder?
Ich glaube, es ist immer noch ein Ticken was anderes irgendwie. Aber wir hatten ja letzte Woche Bettina Schliephacker-Burchardt und die verschenkt auch keine Kekse. Also da ist meine Erwartungshaltung eine andere. Wenn meine Freundin Bettina Schliephacker-Burchardt wäre, dann würde ich doch gerne Kekse von ihr bekommen. Das ist doch ein mega Geschenk. Oder Socken von Susanne Oswald fände ich doch. Also ich finde das ja ganz cool. Aber dann kommt man ja aus dem Stricken wirklich gar nicht mehr raus.
Stimmt. Und umgekehrt von mir wünschen sich die meisten Menschen Bücher.
Das stimmt von mir auch. Also von daher, aber wir schreiben sie nicht selbst. Ah, der Schmarrn ist gerade. Aber es geht ja nicht nur um Weihnachtsgeschenke, sondern es geht auch ums Lesen und ums Vorlesen. Ja. Jetzt in der Advents- und in der Weihnachtszeit. Und da machen wir gleich mal unseren Buchladen auf.
Der Buchladen.
Anne hat uns geschrieben, sie sucht ein Buch mit schönen Geschichten und Gedichten zu Weihnachten und zum Winter, zum Selberlesen und vor allem auch zum Vorlesen, geeignet für Kinder und Erwachsene. Habt ihr da was, Daniel? Da haben wir doch bestimmt was.
Genau, ich habe gerade neulich beim Adventsnachmittag in der Remonstrantenkirche in Friedrichstadt wieder eine Geschichte von Susanne Niemeyer vorgelesen. Und da kamen ganz viele Leute wirklich danach, was war das für eine Geschichte, was war das für eine Geschichte, die war so toll. Denn diese Geschichten, das sind so 24 immer richtig für den Advent, nur ein paar Seiten lang, die sind witzig, die haben immer so was Besinnliches und haben irgendwie auch was substanzhaft Adventliches. Sehr schön, die Geschichten von Susanne Niemeyer, das Weihnachtsschaf und das neuere Buch Jesus klingelt. Und dann habe ich neulich mal, ich fahre ja immer im November mit zwei Freunden weg und wir machen eine Woche lang einen Zombie-Serien gucken, Marathon. Und dann war ich in Lütjenburg im Antiquariat und habe mir so ein Buch gegriffen. Und dann habe ich einfach aufgeschlagen und eine Geschichte vorgelesen. Und die hat mich so berührt, die ist schon nichts für Weihnachtsromantiker, denn es ist die Geschichte, das Märchen, der kleine Tannenbaum
von Hans Christian Andersen. Das ist natürlich immer toll, ja.
Ja, es ist ganz toll, aber das geht ja auch schon zu Herzen. Ja. Also es ist die Geschichte eines Tannenbaums, der allein im Wald so steht und sieht, wie die anderen Tannenbäume abtransportiert werden. Und er stellt sich so eine gloriose, grandiose, leuchtende, schillernde, funkelnde Zukunft für sich vor. Und dann wird er tatsächlich ein Tannenbaum in einer bürgerlichen Familie. Aber geht es gut aus, Jan?
Naja, nicht für den Weihnachtsbaum.
Nicht für den Weihnachtsbaum. Eine Freundin von mir, der habe ich das vorgelesen, hat gesagt, ja, und deshalb beschwert sich meine Familie immer, dass ich die hässlichsten Weihnachtsbäume auswähle beim Weihnachtsbaumkauf, um das Weihnachtsbaumschicksal aus diesem Märchen nicht zu einer Wiederholung zu führen. Es ist aber eine wunderschöne Geschichte zum Vorlesen.
Das stimmt. Aus Nachhaltigkeitsgründen sind Weihnachtsbäume sicherlich nicht das Allerbeste, aber bei uns steht auch einer. Es gehört für mich einfach dazu, dass da einer steht, der dann geschmückt wird. Eine meiner wirklich liebsten Weihnachtsgeschichten zum Vorlesen auch, ist das Geschenk der Weisen von O. Henry, dem amerikanischen Kurzgeschichtenautor. Spielt in der Moderne und ist eine ganz tragische Geschichte. Ein Ehepaar, das sich sehr liebt, beschließt, sie haben nicht so viel Geld, dem anderen ein ganz tolles Geschenk zu machen. Er möchte ihr zum Beispiel einen Schildpattkamm für ihre tollen Haare schenken. Sie schenkt ihm eine Kette für seine teure Uhr. Nur damit sie sich die Geschenke leisten können, verkauft er seine Uhr und sie schneidet sich die Haare ab. Sie schenken sich also etwas, was sie dann gar nicht brauchen können. Ganz bewegende Geschichte, auch wie das Ganze dann aufgelöst wird. Also die kann man auch gut vorlesen und die findet sich in ganz vielen Adventsgeschichtssammlungen.
Und wir haben euch ja in der Eat, Read, Sleep Community auch gefragt, welche sind eure Lieblingsweihnachtsgeschichten, auch gerade zum Vorlesen. Und da schreibt Annette, meine Lieblingsweihnachtsgeschichte ist Pelle zieht aus von Astrid Lindgren, weil Pelle so ein lieber Sturkopf ist, schreibt sie, und weil sie von Versöhnung handelt, was ja das weihnachtliche Thema überhaupt ist.
Und Jutta hat uns geschrieben und gesagt, meine liebste Weihnachtsgeschichte ist Der alte Mann und der Bär, also Vorsicht, nicht Hemingway, Der alte Mann und der Bär, und ist von dem wunderbaren Janosch geschrieben und illustriert. Was ich, schreibt Jutta, an dieser eher traurigen Weihnachtsgeschichte so sehr mag, sind die süßen Figuren auf dem Cover, aber auch die schönen Bilder im Büchlein. Die erste Hauptperson, Gregor, der alte Mann, wird derartig liebevoll und zu Herzen gehend beschrieben, dass man stehenden Fußes loslaufen möchte, um ihm zu helfen, damit er seine geliebten Singvögel im Winter versorgen kann.
Und dann ist da noch Dorothea. Ihre Lieblingsgeschichte ist ein Klassiker. Der glückliche Prinz, The Happy Prince von Oscar Wilde. Sie schreibt, ich habe dieses Märchen vor vielen Jahren das erste Mal gehört, vorgelesen von John Neumeier. Also der hat es nicht vertanzt, sondern vorgelesen. Ein tiefgründiges, sehr zu Herzen gehendes Märchen, das so gut in die Weihnachtszeit passt. Also Anne, da ist doch bestimmt was für dich dabei.
So, das war jetzt so viel Weihnachtliches, dass wir eine Empfehlung auch noch mitgebracht haben, die, sagen wir mal, mit Weihnachten nicht ganz so viel zu tun hat.
Die All-Time-Favorites.
Also eher ein Grinch-All-Time-Favorite, könnte man sagen. Ein klein bisschen Eskapismus. Uns hat Olivia geschrieben und gesagt, stellt doch einmal das Buch Bonjour Tristesse von François Sagan vor. Also Hallo Traurigkeit, könnte man das übersetzen. Sie sagt, es ist beeindruckend, mit welch psychologischem Scharfsinn und Weitblick Sagan die Figuren beschreibt. Ein bisschen ist es auch ein Krimi, eher aber eine spannende Geschichte. Es geht um die 17-jährige Cécile und die lebt im Luxus an der Côte d'Azur, baden im Meer, teure Autos, gute Getränke, ein sehr unbeschwertes Liebesleben. All das hat sie und das führt ihr Vater Raymond ihr vor, ein etwas angegrauter Frauenheld, der mit seiner geliebten Elsa zusammenlebt. Doch dann kommt eine neue Frau in das Leben von Raymond und von Cécile, Anne, die ein bisschen Ordnung in dieses Leben bringen möchte. Sie möchte Raymond heiraten, sie möchte aber auch, dass Cécile's Müßiggang so ein bisschen eingeschränkt wird. Schließlich gibt es ja noch die Klausuren, die geschrieben werden müssen. Und so leichtfertig mit den Herzen junger Männer umzugehen und so viel Alkohol zu trinken, das gehört sich für eine 17-Jährige auch nicht. Und Cécile ist davon natürlich wenig begeistert. Sie überlegt, wie sie diese Frau wieder loswerden kann und entwickelt einen Plan, der als so eine Art harmloses Spiel beginnt, dann aber doch katastrophale Folgen hat. Ein Roman voll Sommer, Sonne und Sex an der Côte d'Azur, aber eben auch mit viel Tiefgang, mit dieser Prise Melancholie und Traurigkeit, mit der Frage, wie lässt sich so ein sorgenfreies, leichtes Leben tatsächlich auch mit dem Alltag vereinen. Und das hat Sagan geschrieben, als sie gerade einmal 18 Jahre alt war, was ihren Ruf Wunderkind der französischen Literatur begründet hat. Und sie hat dann auch so ein bisschen wie diese Cécile gelebt, sich schnelle Autos, viele Liebhaber gesucht. Also ein absoluter Klassiker.
Mit 18 habe ich noch Cheeseburger im Fast-Food-Restaurant gebrutzelt. Und die schreibt da so einen Roman, ist ja der Hammer.
Und was für einen. Wirklich das Buch, das ihren Ruf begründet hat und das man heute auch noch lesen kann, weil diese Frage eben, ne, diese junge Generation, in dem Beispiel Cécile, die sich um moralische Fragen so viele Sorgen gar nicht macht oder so viele Gedanken, das ist beeindruckend.
Dieses Buch ist 70 Jahre alt. Und es hat immer noch eine Frische, eine Brisanz und eine Intensität. Also man spürt noch die Schockwellen, die das damals ausgelöst hat und haben muss. Und man spürt diese Schockwellen noch bis heute, auch wenn heute die Themen, das ist uns jetzt nicht mehr so fremd, diese Art von Charakteren und Typen. Und ich habe das tatsächlich auch wie einen Film gelesen, wie so ein Nouvelle Vague-Film so aus den 50er, 60er Jahren, schwarz-weiß so, ja. Und das Bild dieser neuen hedonistischen, selbstbewussten Jugend nach dem Krieg, also Jeunesse Dorée, war ich nie, bin ich nicht, aber es ist, diese Typen sind mir fremd. Aber trotzdem war es ein Blick, ein interessanter Blick in eine andere Welt. Diese junge, schnippische Cécile, die da die Fäden zieht, die Intrigen spinnt, mit tödlichem Ausgang. Der Vater, der von einer Liebelei mit der einen sofort in eine Ehe mit der anderen fällt. Diese ganzen Figuren ja in ihrem letztlich erratischen, hedonistischen Handeln, die sind mir schon alle fremd, muss ich sagen. Aber trotzdem, es ist schon noch ein interessantes Buch und auch ein Meilenstein, das muss man schon sagen, des Zeitgeistes der damaligen Zeit. Bonjour Tristesse von François Sagan bei Ullstein erschienen als Taschenbuch für 13 Euro, übersetzt, neu übersetzt, kürzlich von Rainer Moritz. 176 Seiten.
Du, da haben wir doch wieder eine schöne Mischung zusammengebracht.
Da haben wir also wirklich eine sehr schöne Mischung zusammengebracht. Also wie auch zusammengerührt, möchte ich sagen, wie ein Keksteig. Hier sind noch ein paar
übrig. Ja, ich hatte noch keinen gelben.
Ach ja, dann nimm doch mal gelb. Ich nehme auch mal gelb. Mhm.
Außerdem hatte Hermann ja zwei Ohren, also muss man vielleicht auch ein zweites essen.
Mhm.
Ist aber schon ein bisschen auch ein grausamer Brauch, die Ohren zu essen, oder?
Naja, schon, aber der war ja auch echt ziemlich böse, der Typ.
Ja.
Mhm. Mhm. Du hast es schon angedeutet, dass es auf eine auf mich zugeschnittene Quizfrage geben wird.
Ja.
Ich habe schon leicht erhöhten Puls, also starten wir in die Arena.
Das Quiz.
Es ist eher etwas, also du musst die Antwort nicht wissen, aber ich wollte so gerne, dass du sie in Zukunft weißt.
He Tweets Lieb, der Podcast, bei dem man etwas lernt.
Vielleicht weiß es ja trotzdem, aber es hat mich so gefreut, weil in dieser Woche wurden die Nobelpreise vergeben.
Ah.
Ich habe es gesagt, jene an Literatur an Laszlo Krasznahorkai, den Ungarn, von dem in dieser Woche auch ein neuer Roman erschienen ist. Und darin, lieber Daniel, lieber Freund der Hundemetaphern vor allem, spielt ein Hund eine titelgebende Rolle.
Oh.
Wie heißt also der Hund, den Laszlo Krasznahorkai mit diesem Roman, ich würde mal sagen, in die Literaturgeschichte einschreibt?
Das ist ein neues Buch.
Das ist ein neues Buch, das du noch nicht kennen kannst. Deswegen gebe ich dir einfach drei berühmte Hundenamen zur Auswahl und du rätst. Heißt dieser Hund Bauschan?
Mhm.
Heißt dieser Hund Keeper? Mhm. Oder heißt dieser Hund Schömmle?
Also Bauschan, das ist ja der Thomas-Mann-Hund. Das wäre witzig, wenn er ihn genauso nennen würde. Halte ich aber jetzt für unwahrscheinlich. Und dann war noch Keeper und
Schömmle.
Schömmle. Schömmle klingt so absurd, dass es das wahrscheinlich ist.
Das ist richtig. Keeper ist der Hund der Bronte-Schwestern. Emily Brontes Hund hieß Keeper. Und Schömmle ist der Hund, den jetzt Laszlo Krasznahorkai einbringt. Schömmle. Ja.
Schömmle, Sitz.
Genau.
Schömmle, bei Fuß.
Klingt schon mal sehr
gut. Klingt seltsam.
Ne? Schömmle ist weg, heißt dieses Buch. Und es geht eben auch um den Hund. Es geht aber auch um einen Mann, der beschließt, er ist doch der rechtmäßige König von Ungarn. Und er möchte dann quasi wieder auf den Thron gesetzt werden. Aber die Liebe zu seinem Hund, die Liebe zu Schömmle, ist am Ende die, die ihn davon abhält, gewalttätig zu werden. Also ich glaube, dass dieser Schömmle in einigen unserer zukünftigen Literaturquizze, wenn es um Hunde in der Literatur geht, eine verdiente Rolle finden wird.
Yeah. Ich habe ein Buch in einem Satz für dich. Rabaukenfamilie dreht Krippenspiel auf links.
Ich glaube, es sind die Herdmanns.
Ja, Hilfe, die Hilfe. Herdmanns kommen. Von Barbara Robinson. Das ist ja so auch ein Kinderbuchklassiker. Eine Rabaukenfamilie dringt in ein Krippenspiel ein, kapert das Krippenspiel und übernimmt die wichtigen zentralen Rollen und erzählt am Ende eine andere, aber auch nicht minder schöne und interessante Weihnachtsgeschichte.
Das habe ich als Kind sehr gern gelesen und ich erinnere mich auch, dass es ganz lange in Hamburg hier aufgeführt wurde. Hilfe, die Herdmanns kommen. Das war immer eine große Freude, zu sehen, wie Rabaukenfamilien sind, man sich dann denkt. Zum Glück, zum Glück lief unser Krippenspiel anders. Hast du früher Krippenspiele mitgemacht?
Ich war einmal eine Figur in einem plattdeutschen Krippenspiel bei uns an der Schule am Katharineum. Da gibt es jetzt 100 Jahre lang ein plattdeutsches Krippenspiel. Und ich habe da immer Orgel gespielt und war, als der Nachtwächter ausgefallen ist. Der Nachtwächter taucht ja gar nicht auf in der biblischen Weihnachtsgeschichte. Aber ich hatte eine kleine Arie. Hillig Nacht, so gröhütig, die musste ich mit einer Laterne in die dunkle Kirche leuchten. Und danach, nach meinem Auftritt, ich war sozusagen die Showtreppe für das Jesuskind, denn danach wurde Jesus geboren.
Ich war die Showtreppe für das Jesuskind. Das ist schön. Das habe ich nie geschafft. Wir haben damals Weihnachtsmärchen aufgeführt und da durfte ich auch mal der Prinz sein.
Oh, welcher Prinz?
Der Prinz. Es ging um Dornröschen. Oh. Und ich erinnere mich noch sehr, es gab ein Kostüm für den Prinz, aber meiner Mutter war das nicht farbenfroh genug. Sie hat dann für mich ein eigenes Kostüm gebastelt. Ich war also ein sehr bunter Prinz in diesem Stück. So, jetzt habe ich noch eine Frage, über die habe ich mich so gefreut. Wie so oft.
Ist das schön, dass du dich über deine eigene Quizfrage freust.
Ja, natürlich. Und ich habe im Urlaub einen Roman gelesen, eines meiner absoluten Lieblingsautoren.
Aus Madagaskar.
Nein. Wobei die Frage, welcher Nobelpreisträger kam aus Madagaskar, die spare ich mir jetzt noch auf für ein andermal. Aber ich habe also ein Buch dabei gehabt, eines meiner Lieblingsautoren, Thomas Hardy. Mhm. Den lese ich immer mal wieder gerne. Das Buch hieß Blaue Augen. Mhm. Und was ich nicht wusste, dann aber lernte, mit diesem Roman, mit Blaue Augen, hat Thomas Hardy einen Begriff geprägt, der bis heute verwendet wird, sogar sehr oft verwendet wird, weil er quasi sprichwörtlich geworden ist. Hat Thomas Hardy mit diesem Roman den Begriff Blockbuster erfunden, mhm, Eyecatcher oder Cliffhanger?
Also, blaue Augen, ne? Mhm. Und dann liegt ja Eyecatcher nahe. Mhm. Mhm. Blockbuster, glaube ich, hat er nicht erfunden. Und Eyecatcher, und was war das andere?
Cliffhanger.
Cliffhanger. Cliffhanger. Cliffhanger. Von wann ist denn das Buch?
1800, späte 90er.
Blockbuster? Blockbuster? Nein, das ist, glaube ich, ja so ein militärischer Begriff, meine ich. So mit Bomben und so, eigentlich ja ganz unschön. Cliffhanger könnte ich mir vorstellen. Eyecatcher. Blaue Augen. Eyecatcher. Also ich denke gerade laut, wie man hört. Eyecatcher, Cliffhanger. Ich gehe auf Cliffhanger.
Und das ist richtig.
Ja!
Es gibt eine ganz dramatische Szene. Ein Liebespaar, Henry Knight und Elfriede Swancourt oder Elfried, stehen am Cliff und er stürzt hinab. Er möchte etwas, was runtergeweht ist, holen. Er stürzt hinab. Er hängt da nur noch mit einer Hand, kann er sich festhalten. Und sie rennt los, um Hilfe zu holen. Und das war ein Fortsetzungsroman in einer Zeitung und das hörte da auf. Henry Knight hing am Cliff, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so hat sich dieser Cliffhanger dann als Wort in die Literatur und auch in die Filmgeschichte, Seriengeschichte eingeschrieben.
Wunderbar. Ich habe auch noch ein Buch in einem Satz, was Versöhnliches, Einfaches zum Schluss. Verbotene klerikale Liebe im Schafzüchtermilieu.
Verbotene klerikale Liebe im Schafzüchtermilieu. Das könnte die Bibel sein.
Nein.
Ah, Mist. Das müsste ich jetzt erkennen.
Ich hoffe.
War das das Multiple Choice, die
Musik? Das war sozusagen, ich habe hier gar keinen Multiple Choice vorbereitet, weil ich dachte, das ist so einfach. Also, verbotene klerikale Liebe.
Ja, das heißt, es ist ja
im Schafzüchtermilieu.
Also es geht um Hirten.
Nee, nicht unbedingt. Schafe gibt es ja auch.
Schafzüchter.
Also viele Schafe, ganz viele Schafe.
Ganz viele.
Und nicht in Europa, sondern eher Down Under.
Australien, Neuseeland, okay. Und da ist eine verbotene klerikale Liebe?
Ja. Oh Gott, ich habe kein Multiple Choice. Warte, ich muss mir überlegen. Ist es Sturmhöhe, Salz auf unserer Haut oder die Dornenvögel?
Ah, okay. Sturmhöhe, bei Sturmhöhe tauchen Schafe nicht auf. So, Salz auf unserer Haut ist auch ein Klassiker, aber eher so wie Bonjour Tristesse. Also, dann können es ja nur die Dornenvögel sein.
Die Dornvögel. Hast du die, das war die Titelmelodie von den Dornvögeln. Also ich habe die versucht zu singen.
Ach so. Nee. Also Richard Chamberlain sagt mir was, aber ich habe es nie geguckt.
Ach so. Wir haben das ja mal vorgestellt, das Buch, vor einiger Zeit im Podcast. Und das liest sich wirklich richtig gut. Es ist ein ganz toller Unterhaltungsroman. Ganz spannend, mit ganz viel Liebe und Drama. Und ich fand besser als die Serie, trotz Richard Chamberlain. Ja.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt, genau. Cliffhanger. Apropos Cliffhanger. Tatsächlich kommt an dieser Stelle ja normalerweise die Auslosung des Bestsellers für die nächste Folge. Aber jetzt kommt da noch etwas dazwischen, das Weihnachten heißt, mit einigen Sonderfolgen, nächste Woche Buchladen und so. Und deshalb verschieben wir die Bestseller-Auslosung auf die erste Folge im neuen Jahr.
Seid also gespannt, bleibt dran und natürlich gibt es trotzdem weitere Folgen. Nächste Woche dann nochmal ganz, ganz, ganz viele Tipps kurz vorm Fest.
Und alle Buchtipps und auch das Rezept für die Hamann-Ohren gibt es bei uns in den Shownotes und im Internet. Schreibt uns doch eure Buchtipps, eure All-Time-Favorites an eatreadsleep@ndr.de.
Damit wünschen wir euch einen schönen dritten Advent. Viel Spaß beim Lesen und
bis dann.
Jetzt schnell zu den letzten Geschenken.
Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, also stricken, da habe ich jetzt wirklich gedacht, ich habe fast wirklich ein bisschen, das klingt ein bisschen doof, aber ich habe fast ein bisschen Lust bekommen. Das war wirklich, also nur diese Reihe, ich will das jetzt nicht hoch sterilisieren, ja. Aber oh, guck mal, jetzt hast du noch hier, hustest du noch wie meiner zu trockenen Kekse.
Nein,
aber
Kekse
diese,
waren lecker.
Diese, die, eine Masche fallen zu lassen und dann, also das hat schon, wenn man dann im Flow ist, also ich meine, ich habe ja wirklich nur eine Runde drin, aber das macht Spaß.
Ja, und Susanne Ostwald war ganz angetan
ja,
von dir.
Ja,
also?
Ich habe einen neuen.
Ein neues
Hobby.
Jetzt
zur Strick-Community von Susanne Ostwald.
Eat, Read, Sleep.
Und jetzt haben wir an dieser Stelle noch eine große Podcast-Empfehlung für euch.
Der Podcast Telephobia, dieser eine Anruf ist zurück mit einer neuen Staffel und neuen Geschichten. Host Lea Utz hilft in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon viel zu lange vor sich her schiebt. Und wir alle dürfen mithören, wenn endlich jemand ans Telefon geht. Und das kann ganz schön unangenehm werden.
Ja, zum Beispiel bei Annette, sie muss ihren Vater anrufen, den sie erst einmal gesehen hat. Oder seid dabei bei einer wilden Recherche. Bishan sucht verzweifelt nach einer glücklichen Kindheitserinnerung, einem Werbespot für Gummistiefel, in dem er als Kind mitgespielt hat. Das Problem, der Spot ist aus den 70ern im Iran gedreht und offenbar für immer verschwunden.
Hammergeschichte auch. Ja, hinter jedem Anruf steckt so eine spannende Geschichte und in die könnt ihr bei Telephobia eintauchen. Die neuen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.